Wir sind in Titus am Mittwoch und sind jetzt ins Kapitel 3 eingestiegen oder steigen heute ins Kapitel 3 ein. Paulus schreibt diesen Brief an einige Gemeinden auf Kreta. Und diese Gemeinden, brauchten, zumindest Titus brauchte besondere Ermutigung für diese Gemeinden. Es war nicht ganz so einfach mit diesen Leuten aus Kreta, die waren schon ein spezielles Völkchen. Wahrscheinlich ist es heute auch noch so. Das ist so typisch für Inselbewohner, die meinen, dass sie, vielleicht auch in England deswegen so, ich weiß es nicht, die dann so ihren eigenen Weg gehen wollen. Und Paulus musste Titus besondere Ratschläge mitgeben für die Gemeinden dort auf dieser Insel. Und er hat das in Kapitel 2 schon gut getan. Er hat verschiedene Ratschläge für die Gemeinde selbst mitgegeben, hat gesagt, wie das Verhalten zueinander sein sollte, wie die Beziehungen sein sollten, hat aber auch immer wieder Titus ermutigt, dass er wirklich das Wort in predigt. Und immer wieder bringt er so das Evangelium mit hinein. Und mir macht das deutlich, dass Paulus so das Herz hatte, das Evangelium wirklich deutlich den Menschen weiterzugeben. Alles zu tun, damit das Evangelium vorangetrieben wird. Deswegen sind auch diese Ermutigungen überall hier eingeschlossen, so Teil des Evangeliums. Das haben wir so die letzte Male gehört. Und jetzt steigt Paulus mit Kapitel 3. Natürlich hat er nicht kapitelweise geschrieben, aber es ist so aufgeteilt worden. Jetzt spricht er über die Beziehung zum Staat hin. Er fängt damit in Kapitel 3 an. Nicht nur die Beziehung in der Gemeinde ist wichtig und das Leben miteinander und wie man ein Zeugnis sein kann, sondern auch das Leben in einem Staat. Und wir leben ja alle, jetzt wir sind hier in Deutschland und wir sind hier in einem Staat, wo Religionsfreiheit garantiert ist, wo Redefreiheit nicht nur eine Floskel ist, wo man das Evangelium weitergeben kann, ohne dass man Angst haben muss. Es ist schon schön, in so einem Staat zu leben. Damals, zur Zeit von Paulus und Petrus, war es ein wenig anders. Sie lebten auch in einem Staat, in einem großen Staat, in dem Römischen Reich. Und da war es nicht so gern gesehen, dass Leute über das Evangelium reden. Es war sogar damit verbunden, dass Paulus ins Gefängnis gekommen ist, Petrus auch, dass sie dann auch umgekommen sind, schließlich in diesem großen Staat. Und von diesem Staat spricht er. Er spricht von dem Römischen Reich und den Regierenden, die da sind. Nicht unbedingt immer so wohlwollend gegenüber den Christen. Aber eben, das war der Staat. Und hier sagt Paulus jetzt an Titus, er sagt, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeit unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Es ist schon interessant, dass Paulus das hier so formuliert. Er wollte es deutlich machen, sage es den Kretern doch immer wieder, dass sie sich der Regierung, der Obrigkeit unterordnen. Die Kreter waren halt nicht Leute, die sich gerne unterordneten. Sie wollten das einfach nicht. Es gibt so ein Wort, das die Kreta beschreiben soll, und zwar ist es ein Wort, das nicht Paulus erfunden hat. Es war einer ihrer Propheten. Und in Kapitel 1, Vers 12, einer von ihnen, ihren eigenen Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Eine schöne Beschreibung über die Kreter. Die sind Lügner, sind Tiere, bestialisch drauf. Und dazu auch noch faul. Nicht unbedingt so das Völkchen, das man sich so wünscht. Sehr schwer zu leiten, solches Volk, die so sind. Und gerade denen sagt Paulus, erinnere sie immer wieder daran, dass sie sich der Obrigkeit unterordnen. Fahre fort, sie daran zu erinnern. Das Wort, was da steht, ist nicht so, erinnere sie mal, sondern mach das immer wieder. Erinnere sie immer wieder daran, dass sie sich unterordnen sollen. Die müssen es lernen. Die kennen es nicht von Natur aus. Sie waren immer unabhängig oder versuchten unabhängig zu sein, obwohl auch das Römische Reich sich dorthin erstreckte. Aber sie haben immer sich irgendwie so durchgemogelt, immer so Lügner, also ist alles okay, mach ich. Und dann umgedreht und dann wieder ihr eigenes Ding gemacht. Bloß nicht zu viel da zu horchen, was die Obrigkeit zu sagen hat. Und zu diesem Volk ist Titus gesandt und da ist er. Und es ist seine Aufgabe, sie zu erinnern. Zu der Gemeinde in Ephesus, da sagt Paulus im Timotheus, er sagt da, dass er immer wieder sie erinnern soll, dass sie für die Könige beten. Das war für die Epheser das Wichtige, dass sie erinnert werden zu beten für die Könige. Aber für die Kreter war es was anderes. Erinnere sie, dass sie gehorchen, dass sie gehorsam sind, dass sie das nicht einfach nur so, die Obrigkeit so als etwas da haben, was sie meinen, nicht befolgen zu müssen. Als Christen haben wir auch immer Vorbildcharakter. Und als Christen sind wir Menschen, für uns ist es wichtig, dass wir so leben, dass die anderen zu Christus hin angespornt werden. Das ist für uns Christen wichtig im Auge zu behalten. Und deswegen versucht Paulus, dem Titus das deutlich zu machen, sag es ihnen doch, dass sie vorbildlich leben, dass die Christen anders leben als die Kreter normalerweise leben würden, dass die Christen tatsächlich sich der Obrigkeit unterordnen, tatsächlich die Obrigkeit respektieren, auch wenn die Obrigkeit nicht immer so die Obrigkeit ist, die man sich wünschen würde. Für Paulus war es wichtig, das deutlich zu machen, dass wir unter dem Gesetz sind. Wenn Obrigkeit nicht da wäre, wenn es kein Gesetz gäbe in unserer verlorenen Welt. Stellt euch doch mal vor, wie es sein würde. Ich meine, klar würden wir sagen, oh schön, keine Geschwindigkeitsbegrenzungen mehr und was weiß ich. Aber das ist ja eben dazu da, damit wir auch geschützt werden. Ist es ja nicht so, dass die Gesetze nur da sind, um uns zu blocken, sondern die sind auch da, um uns zu schützen. Ohne Gesetzgebung, jeder machen kann, was er will, kann es ganz schön gefährlich werden. Die Gesetzlosigkeit würde das Miteinander zerstören. Ohne Gesetz und Autorität wäre keiner mehr draußen sicher. Ich meine, wir haben halt Gesetze, die sagen, respektiere die andere Person. Achte die Würde der anderen Person. Mord ist nicht okay. Vergewaltigung passt auch nicht. Oder die anderen da zusammenzuhauen, geht nicht. Du kannst nicht machen, was du willst. Wir haben Gesetze, die das regeln. Und in einer gefallenen Welt hat der Mensch nicht dieses Ticken im Kopf, das ihm sagt, ey, du bist unter Gottes Führung. Benehme dich also so, wie es vor Gott recht ist. Das gibt es in dieser verlorenen, gefallenen Welt nicht. Und deswegen brauchen wir Gesetze. Auch wenn wir sie nicht mögen, auch wenn sie uns Kummer bereiten, aber es ist gut, dass wir Gesetze haben. Es ist gut, dass viele Sachen durch Gesetze geregelt ist. Und so können wir einigermaßen auch sicher leben in unserem Staat. Ohne Gesetz wäre unser Besitz nicht sicher. Ohne staatliche Gewalt wären wahrscheinlich hoheitliche Dinge wie Straßen und Versorgung nicht gegeben. All das sind schon gute Dinge, die durch das Gesetz da sind. Und auch gerade da im Römischen Reich gab es sehr viele Dinge, die gemacht worden sind, die durchaus hilfreich waren. Die ganzen Straßenführung, auch heute, viele Straßen gehen immer noch zurück auf die römische Zeit. Irgendwie damals waren sie wichtig, dass sie Verbindungen herstellen. Natürlich waren die dann auch sehr oft militärisch geprägt, weil die Armee sehr schnell von einer Stelle zur anderen ziehen sollte. Aber das waren immerhin gute Verbindungen. Es waren Dinge, die gut gemacht worden sind. Auch Kanalisation haben die Römer auch schon erfunden und durchaus so die Städte wesentlich angenehmer gemacht, als bei uns im Mittelalter es war. Die Autorität ist nicht unbedingt immer schlecht. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo es schwierig wird, wo auch wir als Christen gegen Gesetze anecken. Aber doch, also in unserem Land haben wir durchaus genug Freiheit. Und auch damals war es für Paulus wichtig zu sagen, unterordnet euch trotzdem, auch wenn die nicht unbedingt so die Besten sind. Ordnet euch dem unter. Ich fragte mich, was hat denn Jesus eigentlich über Gesetze und Obrigkeiten gesagt? Ich habe da nicht so sehr viel gefunden, was er gesagt hat. Und es war auch nicht das, was ihm so wichtig war. Er hat das Reich Gottes verkündigt. Für ihn war das Reich, das Himmelreich, ganz wichtig. Und trotzdem hat er einige Sachen gesagt, die durchaus auf die Beziehung zur Regierung anspricht. Und zwar lesen wir in Matthäus 17 und da die Verse 24 bis 27. Und hier ist so ein Thema. Hier heißt es, als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Er antwortete, doch. Und als, ich glaube, er war ein bisschen unsicher. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was dünkt dich, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Er sagte, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, gehe hin ans Meer und wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du seinen Mund öffnest, wirst du einen Starter finden. Den nimm und gib ihn für mich und dich. Es geht hier um die Tempelsteuer. Und Jesus sagt, ja, eigentlich müssen wir sie nicht zahlen. Wir sind Söhne Gottes, des Allerhöchsten. Wir sind ihm untertan. Eigentlich von den Söhnen nimmt man keine Steuer. Aber wir wollen kein Anstoß sein. Wir möchten nicht gegen die Regierenden anecken. Und Jesus hatte kein Geld, das er bezahlen konnte. Da sieht man auch auf der anderen Seite den Lebensstil, den Jesus führte. Er war nicht der Typ, der so mit einem Beutel ging, der klingelte und so. Wenn er einen Beutel hatte, dann war er ziemlich leer. Zumindest war er nicht genug da, um jetzt diese Tempelsteuer zu bezahlen. Aber er hatte eine Lösung. Es gab da einen Fisch und der hatte eine Münze gerade mal so im Mund vorbeigebracht, damit Petrus ihn einfach so rausziehen kann und dann die Münze nehmen kann und diese Steuer bezahlen kann. Das ist eine Gelegenheit, wo er etwas über die Beziehung zur Regierung gesprochen hat. Und dann in Matthäus 22, Vers 15 bis 21, da ist noch ein weiteres Mal, wo er auch über die Beziehung spricht. Und hier heißt es, da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Das war ja so das große Ding, das sie hatten. Sie wollten Jesus irgendwo erwischen, wo sie sagen konnten, dieser Typ, der redet richtig scheiße, den wollen wir nicht haben. Und wir haben auch Grund zu sagen, warum wir ihn nicht haben wollen. Wir haben hier dieses gefunden. Sie suchten einen Grund, ihn anzuklagen, ihn zu fangen und dann, ja, zu beseitigen wahrscheinlich. Und dann heißt es in Vers 16, und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm und sprachen, Meister, ist wieder sehr schlau, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Darum sage uns, was dünkt dich, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Das war eine sehr schlaue Frage. Es ging hier nicht um die Regierung in Israel, sondern dem Kaiser in Rom, der verhasste Typ, der sie unterjocht hat. Dieser Typ, der machen konnte, was er wollte und wo es überall diese Steuereintreiber gab, so wie Matthäus oder Levi vormals, die Steuer eingenommen haben. Dieser Typ, darf man ihm Steuer geben? Und du kannst sagen, was du willst, du bist immer angeeckt. Weil wenn du sagst, ja, man darf ihm Steuer geben, dann sagen sie, oh, guck mal, dieser ist nicht loyal gegenüber Israel. Er versucht hier, den Kaiser zu fördern. Wenn man sagt, ja, man darf nicht Steuer geben, dann sagen sie, oh, hier ist einer, der will ans Kreuz. Und wir lesen hier, als Jesus ihre Bosheit merkte, also es war Bosheit, es war eine Fangfrage. Diese Floskel davor, wir wissen, dass du die Wahrheit redest, war nur so Geschwaffel. Eigentlich wollten sie ihn fangen. Und Jesus, der sagt dann, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir eine Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Denar. Und er sprach zu ihnen, wessen ist das Abbild und die Aufschrift? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Eine Antwort, die sehr eindeutig ist. Das, was dem Kaiser gehört, gib es ihm doch zurück. Aber vergiss nicht, das Gott zu geben, was Gott gehört. Jesus war jemand, der niemals gegen die Obrigkeit geredet hat. Und letztlich da im Verhör versuchten sie händeringend Argumente zu finden, dass sie ihn umbringen. Und letztlich haben sie nur noch Lügen da gehabt, die sie vorbringen konnten, weil sie nichts gefunden haben gegen Jesus. Er lebte in jeder Weise so, dass er nicht anstößig geworden ist, außer dass er behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Und das war Wahrheit, die sie nicht hören wollten. Das war die Wahrheit, die sie gebraucht haben, um dann zu sagen, kreuzige ihn. Und da konnte Jesus nicht anders antworten als die Wahrheit letztlich. Also Jesus und Gesetz, wir wissen nicht sehr viel über die Beziehung, aber da, wo wir etwas lesen können, da sehen wir, dass er sich korrekt gegenüber der Regierung verhält. Paulus war da schon viel genauer und auch wahrscheinlich deswegen, weil er genauer sein musste. Es war jetzt das Römische Reich und das eine Mal, wo er sehr deutlich darüber spricht, ist in Römer. Und die Leute in Rom, die dort lebten, die Christen, die dort lebten, an die er diesen Brief geschrieben hat, die lebten da, wo die Gesetze entstanden. Er lebte da, wo der Kaiser auch lebte, ganz nah dran, auch an der Gefahr, die es gibt. Und hier sagt Paulus in Römer 13, Vers 1 und weiter, jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Wer sich also der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Ordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werken zu fürchten, sondern wegen Bösen. Willst du also die Obrigkeit nicht fürchten, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin, zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zur Strafe an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlet ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu bestellt sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Paulus macht es ganz deutlich, dass die Christen in Rom, und das hat er auch zu anderen gesagt, sich dieser Regierung deutlich unterstellen sollen. Die sollen das machen, was sie fordert. Die sollen das der Regierung geben, was sie verlangt. Die sollen aber auch Gott geben, das, was Gott verlangt. Der Obrigkeit sich so unterordnen, ist gut für die Menschen. Und so wollte Paulus es deutlich machen, dass die Gemeinde es lernt, sich zu unterordnen. Und dann auch in 1. Timotheus 2, Vers 1 und weiter, auch da spricht Paulus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen darbringe, für Könige und alle, die in hervorragenden Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für welchen ich eingesetzt wurde als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Also auch ein Timotheus und Timotheus' Briefe waren ja so ziemlich die letzten, die Paulus geschrieben hat. Da sagt er bis zum Schluss, ich ermahne euch, dass ihr für die Könige betet. Ich habe schon vorher genannt, ihr sollt auch sie in euren Gebeten einschließen. Könige? Diese Könige? Ja, diese Könige. Auch unsere Bundeskanzlerin. Auch unsere Regierenden hier in Niedersachsen. Wir sollen für sie beten. Es ist einfach wichtig, dass wir es tun. Dass wir sie in unseren Gebeten tragen, damit sie gute Entscheidungen treffen. Und durch das Gebet schenkt Gott sehr oft Veränderung. Und es ist nicht nur Paulus, der so deutlich über Obrigkeiten und die Unterordnung zu Obrigkeiten spricht, sondern auch Petrus. In 1. Petrus 2, 13 und weiter lesen wir, seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder dem Statthaltern als seine Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lobe derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den unverständigen und unwissenden Menschen den Mund stopft. Als frei und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehret jedermann, liebet die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehret den König. Auch Petrus spricht deutlich darüber. Auch für Petrus war es wichtig, dass man das bedenkt. Die Kreter sollten es lernen, der Regierung, den Regierenden untertan zu sein, sie zu respektieren, ihnen die Ehrfurcht entgegenzubringen, die nötig ist, und auch dadurch einfach ein deutliches Zeichen zu setzen. Dadurch auch deutlich zu machen, ja, wir sind Menschen, uns ist nicht alles egal. Diese Welt ist uns nicht egal. Die Menschen sind hier wichtig und wir möchten für sie da sein. Und dadurch, dass wir uns unterordnen, zeigen wir den nötigen Respekt. Das ist die eine Sache, die Paulus hier sagen wollte, dass man sich den Regierenden unterordnet und gehorsam ihnen ist. Dann heißt es aber weiter, zu jedem guten Werk bereit. Es ist nicht nur die Unterordnung, die wichtig ist, sondern dass wir auch zu jedem guten Werk bereit sind. Dass wir nicht nur sagen, okay, ich respektiere, was ihr da macht, aber ich mache mein Ding, sondern dass ich sage, ja, okay, ihr seid die Regierenden und ich versuche hier das Beste zu machen. Ich bin bereit zu jedem guten Werk. Zu jedem guten Werk bereit. Es ist schon eine Herausforderung. Also wir wissen, dass unsere Rettung nicht aus Werken irgendwie kommt. Und da kommt Paulus dann auch im Kapitel, in diesem Kapitel Vers 4 drauf zu sprechen. Aber er wollte es deutlich machen, ich packe mit an. Ich trage was dazu bei, dass es besser wird. Auch da, wo die Regierung vielleicht Sachen versaut. Ich packe an. Ich versuche, Gutes zu tun, damit es besser wird in meinem Staat. Dieser Staat ist mir nicht egal. Hannover ist mir nicht egal. Es ist mir nicht egal, wie es den Menschen hier geht. Ich möchte Gutes tun, den Menschen zu helfen. Wir machen dieses Flüchtlingscafé, damit wir den Menschen helfen. Wir gehen auf die Straße, damit wir den Menschen helfen. Und wer weiß, welche Aufgaben wir noch finden können, um Menschen zu helfen. Jedes gute Werk tun, damit den Menschen geholfen wird. Das ist die Herausforderung, die Paulus hier an Titus stellt und an die Kreter stellt. Die sollen Gutes tun. Sie sollen nicht einfach nur sich das Gute aus der Regierung ziehen, sondern sollen selber beitragen, damit es den Menschen besser geht. Und dieses Gutes tun ist ein Zeugnis. Dadurch können wir anderen Menschen zeigen, dass unser Gott anders ist. Anders als die wilden Tiere, die um sie herum waren, diese faulen Bäuche, die da waren. Wir als Christen sind anders, wir tun was. Wir packen an. Wenn wir eine Not sehen, dann denken wir darüber nach, wie wir Abhilfe schaffen können. Und es ist ein Zeugnis. Leute sehen die guten Werke. Gutes tun dient auch als Vorbild für die anderen, dass andere angespornt werden. Und das war immer schon so gewesen, dass die Christen die Ersten waren, die Krankenhäuser gegründet haben. Egal, wo man jetzt hinschaut, ich kenne jetzt Indien am besten, es waren christliche Krankenhäuser, die gegründet worden sind. Als es noch keine Sozialversicherung und gar nichts gab, gibt es immer noch nicht, aber es gibt christliche Krankenhäuser. Man kann sich dort gut behandeln lassen, zu fairen Preisen oder sogar, auch wenn es gar nicht geht, umsonst. Die Christen waren diejenigen, die vorangegangen sind. Die Schulen, Kindergärten, das sind alles Ideen, die vom Christen kommen, weil die Christen Gutes tun. Und dadurch entstehen andere Schulen. Ich habe von Indonesien gehört, dass, weil dort, zumindest wir unterstützen da eine Schule, und weil diese eine Schule dort existiert, sind viele andere Schulen entstanden. Es ist auch in Indien so. Man sieht, dass eine Schule nach der anderen jetzt entsteht, weil sie gemerkt haben, oh, die Christen machen das, das wollen wir jetzt auch machen. Die Christen gewinnen dadurch Menschen. Wir machen das auch. Ob es jetzt gut oder nicht so gut ist, das will ich jetzt nicht beurteilen. Aber wenn wir Gutes tun, sind wir ein Vorbild für die anderen, das auch nachzumachen. Weil sie sehen, wir tun was. Wir bewegen was. Wir möchten den Menschen helfen. Und wir tun es nicht für Geld. Wir tun es nicht, weil wir was gewinnen können. Wir tun es, weil wir Gutes tun möchten. Das Gute tun dient auch der Gesellschaft. Und es ist sehr oft auch ein Türöffner zu den Herzen der Menschen. Und darum geht es letztlich. Wir tun Gutes, wir vollbringen gute Werke, weil wir Menschen erreichen wollen. Wir möchten, dass die Menschen, wir möchten ihnen wirklich ehrlich helfen. Wir möchten sie auch ehrlich erreichen. Mit dem Evangelium. Wir möchten, dass Menschen das sehen und sagen, okay, da ist was bei diesen Menschen. Die machen das einfach so selbstlos. Da muss was bei denen sein. Das kann man doch nicht einfach so machen. Und dass dadurch vielleicht Menschen sich zu Jesus bekehren. In Notsituationen können wir sehr viel bewegen durch Gutes tun. Und wie gesagt, Paulus sagt, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Ich lese aus 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habet und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Gott beschenkt uns, damit wir andere beschenken. Gott beschenkt uns, damit wir überreich gute Werke tun. In Hebräer 13, Vers 16, da sagt Paulus auch, Paulus oder wer immer den Hebräerbrief geschrieben hat, man weiß es ja nicht ganz so genau, da ist keine Überschrift. Und hier heißt es, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Und dann ein Vers, der wirklich sehr deutlich spricht, ist aus Jakobus 4, Vers 17. Und hier heißt es: Wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Das ist ein harter Vers, da hat man schon ein bisschen zu knabbern. Mache ich auch immer Gutes da, wo ich Gutes tun kann? Oder bin ich auch ein bisschen faul? Ist mein Bauch auch faul geworden? Ja. Ein Christ ist jemand, und das ist jetzt Vers 2, hier heißt es: Gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Und Paulus versucht weiter, das zu führen. Gute Werke, das ist wichtig, aber jetzt weiter in dem Verhalten zu den Menschen, dass sie niemand verlästern. Es ist so einfach, schlecht über andere zu reden. Ich meine, das gibt es bei uns nicht. Wir sind hier vollkommen frei davon. Aber in der Welt ist es sehr stark, so dass man schon mal gerne auch ein Wörtchen über den anderen verliert. Und wenn man dann in so einen Raum kommt und es stille wird, dann ist immer der Gedanke: Hat man jetzt über mich gesprochen? Das ist so ein Thema, gut über andere zu reden. Das Problem ist, wir haben so viel zu kritisieren. Wir wissen es doch alle so viel besser. Und die anderen, die haben doch alle keine Ahnung. Und was der wieder getan hat, das kann man doch nicht so stehen lassen. Nur man sagt es nicht ihm, man spricht dann mit anderen darüber. Verleumden, afterreden, schimpfen über andere. Paulus sagt hier deutlich, dass sie niemand verlästern. Niemand. Nicht in der Gemeinde, aber auch nicht außerhalb der Gemeinde. Unsere Worte sollen gute Worte sein. Und wir sprechen nicht Worte, die unnötig sind. Das ist das, was Paulus sagen wollte. Und da muss man sagen, ja, man fängt sich auch immer wieder und muss dann vielleicht auch immer wieder mal Buße tun, weil man nicht gut über andere geredet hat. Und wir schaffen es, und ich meine, in der Gemeinde immer nur gut übereinander zu sprechen. Auch da schaffen wir es, dass wir mal über andere herziehen. Wir sind ja auch sehr schlau, wir verkleiden das noch so in Gebetsanliegen. Kannst du mal für den beten, der ist so aggressiv gegenüber mir und was weiß ich, oder gegenüber jemand anderen. Und wir machen fromm andere nieder. Wir verleumden die. Wir reden nicht gut gegenüber den Menschen. Wir schädigen den Ruf des anderen. Und Paulus sagt: Macht das nicht. Hütet euch davor, dass ihr über andere Menschen redet. Vor allen Dingen schlecht über andere redet. Macht das nicht. Redet Gutes übereinander. Versucht nicht, eure Gedanken auf das Schlechte sich zu sammeln. Sinnt über das Gute nach. Nicht über Dinge, die nicht gut sind. Und ich muss auch immer wieder sagen, das fällt mir auch schwer, immer nur gut über andere zu reden. Beim Autofahren oder irgendwo bei der Arbeit. Gut, ich habe eine gute Arbeit, ich bin am christlichen Werk und die Mitarbeiter sind auch Mitarbeiter, mit denen man gut zurechtkommt. Aber es ist so einfach, über andere herzuziehen. Und da kann man wirklich mit Leuten fast Stunden verbringen, über andere herzuziehen. Und Paulus sagt, es gibt bessere Sachen, die ihr besprechen könnt. Ihr müsst nicht andere schlecht machen. Ihr müsst nicht schlechte Worte über andere fallen lassen. Tut das nicht. In Psalm 101, Vers 5, da heißt es, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den vertilge ich. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den mag ich nicht. So sollte es sein. So sollten wir reagieren, wenn wir über andere reden hören, dass wir sagen, nein, das will ich nicht hören. Ich möchte nicht hören, dass ihr über andere herzieht. Ich möchte das einfach nicht hören. Den vertilge ich, sagt hier, ich weiß nicht, ist das David, der hier spricht, aber auf jeden Fall ein deutliches Wort. In Sprüche 10, Vers 18, wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen. Und wer Verleumdungen austrägt, ist ein Tor. Und dann auch wieder Sprüche 11, Vers 9. Mit seinem Munde richtet ein gewissenloser Mensch seinen Nächsten zugrunde. Aber durch Erkenntnis werden die Gerechten befreit. Deutliche Worte, die darüber geschrieben sind, dass wir nicht über einen anderen schlecht reden. Und Jakobus, er vergleicht die Zunge mit einem Steuerruder und einem Feuer. Und er sagt, diese Zunge, das Ding da drin, ist nicht groß. Aber wie viel Schaden kann es anrichten? Wie viel Gutes kann es anrichten auf der einen Seite? Aber auch wie viel Schaden kann es anrichten? Wenn wir nicht die Zunge im Zaum halten, kann die Zunge uns aus der Kontrolle geraten. Und wir richten Schaden damit an. Und Paulus sagt, nein, tut das nicht. Ein Christ ist ein Friedensstifter. Nicht streitsüchtig. Nicht kritisieren. Nicht suchen, wo man wieder anecken kann. Ich muss ja für das Recht stehen. Aber im Grunde genommen geht es nur darum, dass ich wieder ein Streitthema aufdecke, wo ich mal wieder meinen Standpunkt deutlich machen kann und auch deutlich machen kann, wie viel ich weiß und wie stark meine Argumente sind. Ein Christ ist ein Friedensstifter. Er sucht nicht, irgendwie Streit anzufangen. Und angeblich muss es wohl so gewesen sein, dass dort auf Kreta Christen da waren, die streitsüchtig waren. Vielleicht gibt es das auch heute bei uns, weiß ich nicht. Streitsucht. Ich muss meine Argumente vorbringen. Ich muss meinen Standpunkt klar machen. Egal, was es kostet. Es ist mir egal. Ich muss es aber deutlich machen. Nicht streitsüchtig sind. In Sprüche 15, Vers 18, da heißt es, ein zorniger Mann erregt Hader. Aber ein Langmütiger stillt den Zank. Und dann hier, Sprüche 17, Vers 19. Wer Zank liebt, der liebt Entzweiung. Und wer sein Tor zu hoch baut, läuft Gefahr, dass es zusammenbricht. Es gibt noch so einige Verse, ich habe jetzt nur einige wenige genannt. Paulus sagt, sei ein Friedensstifter. Geh nicht auf Zank aus, sondern sei ein Friedensstifter. Und dann weiter heißt es hier, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig. Wir sollen gütig sein gegen andere. Andere Übersetzungen sagen, milde sein gegen andere. Wir sollen das Gute dem anderen geben. Wir sollen merken, dass wir genau das Gegenteil von streitsüchtig sind. Wir möchten Streit schlichten. Wir möchten, dass sich alle wohlfühlen. Wir möchten, dass es den anderen gut geht. Epheser 4, Vers 2, sodass ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertraget. Oft oder ab und zu muss man Leute auch ertragen, in Liebe. Es ist nicht immer nur schön und alles ist super. Ab und zu muss man Leute auch ertragen können, in Liebe ertragen. Das sagt uns auch Paulus. Und Paulus selber sagt von sich, dass er so sich benommen hat, in 1. Thessalonicher 2, Vers 7, da wir doch als Apostel Christi würdevoll hätten auftreten können, sondern wir benahmen uns liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wir waren auf und wollten euch das Gute, das Beste geben. So wie eine Mutter sich um ihre Kinder kümmert, so haben wir uns um euch gekümmert. Es war, sagt Paulus, mir wichtig, dass wir so auftreten. Wir hätten allen Grund gehabt, auch anders auftreten zu können, aber das wollen wir nicht. Wir wollen nicht mit unserer Autorität aufprotzen und auftreten und sagen, so, ich sage euch jetzt, er sagt, nein, wie eine Mutter, wenn die Mutter sich um das Kind kümmert, so haben wir uns um euch gekümmert. Und als Letztes in diesem zweiten Vers, dann heißt es, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen, sanftmütig sein. Viele denken, dass Sanftmut etwas für Schwächlinge wäre. Wir sind so die Sanftmütigen. Wir scheuen jede Konfrontation. Wir sind sanftmütig. Aber so ist es nicht. Sanftmut ist mit Demut verbunden. Aber Sanftmut ist eine Stärke. Wir möchten dem anderen helfen. Wir möchten nicht über ihn herfahren und sagen, so machst du das oder irgendwie dirigieren. Wir machen es in Sanftmut. Und wir tun es, weil Gott sanftmütig ist. Wir lesen in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Es ist eine Frucht des Geistes. Es ist das, was Gott bewirkt in uns. Er ist es. Er bewirkt es in uns, dass wir sanftmütig sein können. Jesus sagt von sich selbst, nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus war sanftmütig. Oh ja, er konnte ein deutliches Wort zu den Pharisäern sagen, wenn sie das Wort Gottes, das, was Gott wichtig war, verdreht haben. Das konnte er. Aber er war sanftmütig. Er ist mit Menschen umgegangen und man hat seine Sanftmut gemerkt. Die Menschen sind gerne zu Jesus gekommen, weil er sanftmütig war. Sie sind gerne zu ihm gekommen, weil er ein Ohr für sie hatte. Christen sollen sanftmütig auch sein, so wie es Gott ist, so wie es Jesus ist. In Jakobus 3, 13, wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Die Sanftmut, ein sanftmütiger Mensch, der sieht die Leute, die irgendwo leiden. Und er tritt hinzu, um Wege zu finden, den Menschen zu helfen. Da, wo Unrecht ist, sieht ein sanftmütiger Wege, wie er das stoppen kann. Es ist ihm wichtig, dass er es auch tut. Gott möchte, dass wir auch solche Menschen sind. Oh, ich sehe, meine Zeit ist um. Ich wollte eigentlich noch den Vers 3 machen, aber das ist jetzt gelaufen. Wir sind hier von Paulus ermahnt. Das spricht dazu, zu Titus, er spricht auch zu uns, dass wir uns in der Welt richtig verhalten. dass wir die richtigen Entscheidungen für uns treffen. Und unsere Entscheidung sollte sein, dass auf der einen Seite wir den Regierenden und Obrigkeit uns unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit und sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Lass uns das einfach so mitnehmen, dass das unser Leben prägt, dass das die Reflexion von uns ist nach außen. Wenn Menschen uns von außen sehen, dass sie dieses in uns bemerken und dass wir dadurch ein Zeugnis für die Menschen sein können. Weil das ist letztlich das, was Gott möchte. Er möchte uns verändern in so ein Bild, dass wir für andere Menschen ein Beispiel sein können und dass andere Menschen zu Jesus hinfinden. Jesus, danke, dass du das in uns wirkst. Und Herr, wenn wir das alles lesen, dann merken wir, dass wir auf so vielen Ebenen versagt haben, dass so vieles da ist, wo wir sagen müssen, wir haben es nicht gepackt. Auch das, was wir schon lange verstanden haben sollten, das haben wir immer noch nicht gerafft und wir versagen immer wieder. Vergib uns, Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns aber veränderst, dass diese Qualitäten, die du hier nennst, dass sie unser eigen werden, dass wir in dein Bild hinein verändert werden. Und Jesus, danke, dass du so viel Gutes in uns tust. Danke, dass du diese guten Dinge in unserem Leben wirken möchtest. Und wir bitten dich, dass du uns stärkst, dass du auch uns noch weiter veränderst, dass wir in dein Bildnis hineinkommen. Danke, Jesus, dafür, dass du hier durch Titus uns ermahnst. Und wir bitten, dass du auch jetzt das Abendmahl segnest. Ich danke dir, dass du für unser Versagen gestorben bist, dass du unsere Last auf dich genommen hast, das, was wir verbockt haben, da, wo wir versagen, das hast du auf dich genommen. Danke dafür, Jesus. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch dieses Abendmahl uns auch aufs Neue stärkst. Und wir sind dir so dankbar dafür, dass du unsere Last auf dich genommen hast, dass unsere Schuld am Kreuz gesühnt worden ist. Und Herr, wir bitten dich, dass wir durch das Abendmahl daran denken, was du für uns getan hast. Danke, Jesus, dass du das freiwillig, dass du es für uns getan hast und wir es auf uns heute beziehen dürfen. Amen.